Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Du mit deiner tiefen Weihnachtsmannstimme. Ich habe dich jetzt zuletzt immer nur in Weihnachtsmannkostüm irgendwie online gesehen. Ich hoffe, du trägst es gerade nicht, oder doch?
Nee, das habe ich wieder ausgezogen. Hintergrund war, dass fast schon wie jedes Jahr Lexware einen rausgehauen hat. Jetzt Werbung an der Stelle, muss man wahrscheinlich sagen. Unter lexware.de/steuerfabi kann man Lexware Office jetzt 6 Monate kostenlos testen. Oh. Ist natürlich super Buchhaltungslösung, nutze ich selbst, und wer mal seine Rechnungen, Angebote, Mahnungen etc. digital schreiben möchte, kann es jetzt 6 Monate kostenlos und ohne Risiko testen, und im Zuge dessen habe ich mich dann ins Weihnachtsmann-Kostüm geschmissen. Fand sehr ich eigentlich gut. Ganz amüsant. Also es könnte auch sein, ich warne schon mal vor, dass man jetzt im Dezember und Januar das ein oder andere Lexware-Content-Piece auch als Werbung bei Instagram und TikTok von mir sehen wird, aber ist für eine gute Sache, ist wirklich aus meiner Sicht eine der besten Buchhaltungslösungen, die es so am Markt gibt, und deswegen bin ich gern mal ins Weihnachtskostüm gehüpft, aber jetzt bin ich wieder raus, passend zu den aktuellen politischen Entwicklungen, ja. Da hätten manche gerne auch mal einen Weihnachtsmann.
Naja, du, weißt du, was ich angezogen habe? Ich habe mir einen bequemen Sessel gesucht und mir meinen Maßanzug angezogen, damit ich ins Bild von Bärbel Baas passe und einen guten Arbeitgeber abgebe.
Das war auch unglücklich, muss ich sagen. Auch die Wortwahl von da müssen wir, was hat sie gesagt, da müssen wir irgendwie
gegen die, wen wir jetzt bekämpfen müssen oder so, ne?
Bekämpfen oder sowas, dann denke ich.
Aber ich glaube, wir müssen eins nach dem anderen sagen, sonst ist das so ein bisschen gut. Hier aus dem Kontext, oder? Also steigen wir mal ein, ne, würde ich sagen, sonst verliert man so ein bisschen den Zusammenhang. Ja. Auf jeden Fall sehr spaßig heute, ne? Also, Bundeshaushalt ist ja beschlossen worden, ne? Ist ja erstmal, kann man jetzt sagen, vielleicht für manche eine gute Nachricht, weil natürlich so ein bisschen Klarheit jetzt darüber auch besteht, welche Maßnahmen denn da eingepreist sind oder nicht. Ja, das ist ja hier was, über das wir oft gesprochen haben. Andere könnten jetzt sagen, naja, Bundeshaushalt sieht 524 Milliarden Euro Ausgaben vor, 21 Milliarden mehr als im letzten Jahr, knapp 100 Milliarden Euro neue Schulden und fast 200 Milliarden entfallen auf das Bundesministerium Arbeit und Soziales, also letztendlich Sozialausgaben. Und ja, wie gesagt, darüber kann man sich natürlich streiten, ob das alles so gut verwendet ist, das Geld. Aber eine Maßnahme ist eben mit drin, und zwar die Senkung der Umsatzsteuer in der Gastronomie. Vielleicht fangen wir mal mit diesem doch für uns ja sehr passenden steuerlichen Thema an.
Da habe ich heute noch ein Video dazu bei Social Media gepostet, weil ein Gastronom mich angeschrieben hat und mal wissen wollte, ob ich ihm da eine verlässliche Aussage geben kann. Der liebe Stefan, und es ist aktuell so, also wenn ihr die Folge hört vor dem 4. Dezember, dann ist noch gar nichts sicher, weil erst am kommenden Donnerstag, am 4. Dezember, ist es eben das Steueränderungsgesetz 2025, in der diese geplante Umsatzsteuersenkung für Speisen in der Gastronomie ab dem 01.01.2026 drinsteht, dann im Bundestag in der zweiten und dritten Lesung und dann auch in der Schlussabstimmung. Und dann geht es aber noch so ein bisschen, weil der Bundesrat hat auch so ein bisschen sich gegen diese Steuersenkung ausgesprochen. Und da ist es am 19. Dezember im Bundesrat, und erst wenn Bundesrat und Bundestag zugestimmt haben, also einer reicht da nicht, dann ist es da relativ sicher. Ich bin mal gespannt, ob es kommt. Ich glaube allerdings schon, dass auch im Bundeshaushalt eben eingeplant ist.
Genau, das denke ich auch, ja. Insofern, noch, wie du es schon sagst, noch nicht abschließend, aber ich glaube, man kann sich schon mal das Handbuch seiner Kasse nehmen als Gastronom und überlegen, wie man die Taste für 7% im Haus programmiert.
Da haben wir nur ja für Speisen.
Speisen.
Genau. Das Vorsicht. Ja. Ich fand es eigentlich ganz angenehm, dass es einheitlich war für die Buchhaltung. Aber da sind natürlich wahrscheinlich andere, vor allem Gastronomen, sind sehr dafür, dass es abgesenkt wird.
Mhm. Ja, also als der Haushalt verkündet wurde am Freitag, da war ich auch gerade bei einer Gesellschafterversammlung eines Mandanten, der auch im Gastrobereich tätig ist, und am Ende schaut man ja auch immer so ein bisschen auf die Zahlen. Am Ende denkst du so, okay, ja, also ich glaube, die Gastronomen, die brauchen das schon, ne? Also das ist jetzt nicht so das auskömmlichste Geschäft im Einzelfall. Da kann man sicherlich schon sagen, dass das für die überall ein Segen ist und nicht dazu führt, dass man jetzt gleich den nächsten Porsche bestellt. Ja,
ja. Ja, ich glaube, die Zeiten sind auch so ein bisschen vorbei, habe ich das Gefühl. Also auch jetzt so im Nachtleben. Also viele, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, so wie große Häuser hier in Freiburg haben, waren irgendwann mal im Nachtleben gefühlt aktiv. Aber ich weiß nicht, ob sich das auch so einfach gewandelt hat, weil es wird sicherlich noch Läden geben, wo es läuft. Aber ich glaube, so üppig wie früher, weiß ich, ob die Leute weniger feiern gehen. Da müssen wir mal Gastronomien-Podcast einladen. Der Kemal war ja schon mal bei uns. Ja, aber viele knabbern schon. Aber ich denke mir auch manchmal, weiß jetzt nicht, ob das vielleicht bei der allgemeinen Wirtschaftslage plus bei dem eigenen Gastrokonzept dann alles löst, wenn jetzt die Umsatzsteuer auf Speisen von 19% dann auf 7% gesenkt wird, ob das so alle Wunden heilt und alle Lösungen bringt, weiß ich auch ehrlich gesagt nicht.
Ja, ich glaube, viel geht natürlich gleich in die Mindestlohnanpassung, bestimmt, zumindest in bestimmten Regionen, ja, wo dann die Kellner tatsächlich nur Mindestlohn und Trinkgeld verdienen. Ist ja vielleicht am Ende auch ganz okay durch das steuerfreie Trinkgeld, aber da musst du sicherlich auch mit höheren Personalkosten im nächsten Jahr planen. Ich würde vielleicht nochmal darauf eingehen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was ist eigentlich jetzt, wenn man das verpasst, seine Kasse anzupassen? Da hatte ich ja so breitbrüstig hier erzählt, dass es dann natürlich Ärger mit dem Finanzamt geben kann, wenn du weiterhin dann aus deiner Kasse Kassenzettel ausgeben würdest oder dann eben Bewirtungsbelege, in denen eben steht, ich habe hier die Speisen vor Ort mit 19% verkauft. Ne? Da habe ich ja gesagt, da muss man vorsichtig sein, weil sonst das Finanzamt sagen könnte, ja, du hast hier die zu hohe Umsatzsteuer in deiner Rechnung ausgewiesen, die will ich trotzdem haben, obwohl das Gesetz eigentlich vereinfacht wurde und man nur 7% zahlen müsste. Und da haben wir eine Zuschrift bekommen vom Robert, der ist also Außenprüfer, ja, also hier von der jemand, der das dann auch, das, was ich sage, dann in der Praxis umsetzt. Und der hat so ein bisschen Entwarnung gegeben und sagt eben, naja, ihr müsst darauf achten, wenn man eben so eine falsche Rechnung ausstellen würde mit einem zu hohen Umsatzsteuersatz, dann kann das Finanzamt zwar kommen und sagen, das ist ein sogenannter Paragraph 14c-Fall. Ne? Alle, die im Steuerrecht bewandert sind, wissen ja, dass das der Paragraph ist, vor dem man sich da in Acht nehmen muss. Und er sagt aber hier, da gibt es ja Rechtsprechung vom EuGH zum Beispiel, der dann auch vom Deutschen Finanzamt, vom BMF letztendlich übernommen ist, wo es eben zusätzlich heißt, dass ja auch noch die Voraussetzung gegeben sein muss, dass das Steueraufkommen nicht gefährdet ist. Und da sagt er eben, naja, ich als Außenprüfer würde jetzt sagen, bei so einer Gastronomie, wenn die jetzt falsche Rechnungen ausstellt, wo soll denn da das Steueraufkommen gefährdet sein, weil am Ende diese Zettel ja wohl kaum von Unternehmern genommen werden, um dann daraus den falschen Vorsteuer, also zu viel Umsatzsteuer sich zurückzuholen, weil sie die Rechnung nehmen und in ihre Bücher aufnehmen und dann Geld vom Finanzamt bekommen. Und er sagt eben auch, dass viele seiner Kollegen das zu streng sehen und eben hier da vielleicht auch zu Unrecht Umsatzsteuer fordern. Da ging mir natürlich ein Herz auf, als ich das gelesen habe. Mensch, Mensch, das ist ja bestimmt ein Betriebsprüfer aus Bayern, ja, so wie entspannt er hier. Oder was heißt entspannt, ist ja gar nicht so, sondern so sachlich, ja, und an die Sache rangeht und auch vielleicht eine Chance, die er hätte, im Zweifel hier eine Steuer nachzufordern, dann vielleicht auch ungenutzt lässt, weil es gute Argumente dagegen gibt. Das hat mir natürlich gefallen. Und ich weiß nicht, Fabian, ob du auch diese Erfahrung machen kannst. Ich erlebe das, ich habe ja deutschlandweit viele Mandanten, deswegen erlebe ich viele Finanzämter und habe das tatsächlich, dass bei uns immer so ein bisschen auch die Erfahrung, die andere Kollegen bei uns machen, dass die in Bayern, die Prüfer, dann doch manchmal eher verhandlungsbereiter sind und da jetzt nicht auf jedem Paragraphen im Zweifel rumreiten, aber es ist eine persönliche Erfahrung.
Die Geberländer, die sind da entspannter, weil sie eh dann die Steuern abgeben müssen.
Ja, also vielen Dank, Robert, für den Hinweis. Ich glaube trotzdem, dass ich als Steuerberater jetzt meinen Mandanten da nicht komplett grünes Licht geben würde, weil es natürlich schon auch Prüfer gibt, die da vielleicht sagen würden, ja, was weiß ich denn, wenn da so ein Steuerfabi in so einem Café ständig irgendwie Kaffee trinkt und da seine Freunde bewirtet und dann diese Rechnung in seiner Buchhaltung ansetzt, dann kann das Steueraufkommen ja schon gefährdet sein.
Ja.
Und da eben dann zu viel Vorsteuer vom Finanzamt zurückgefordert werden, was dann dazu führt, dass man eben vielleicht doch verlangen kann, dass der Gastronom seine Rechnung korrigiert, was natürlich ein Riesenaufwand wäre.
Ja, ja, also man sollte auf jeden Fall, wenn es dann kommt, wie gesagt, am 19.12. ist ja die Entscheidung vom Bundesrat und da hat man immer noch, klar, es ist wenig Zeit, aber man hat immer noch genug Zeit, bis zum 1.1. dann das umzustellen. Auch nicht zu früh, muss man auch sagen. Also wer jetzt irgendwie davor schon auf 7% umstellt.
Das Weihnachtsgeschäft schon mal schön mitnehmen, ne? Das wäre auch
ja, also da muss man auch aufpassen, weil man ist ja relativ schnell dann in der schweren Steuerhinterziehung drin, gerade bei der Umsatzsteuer, wenn man da mal einen Steuerschaden von mehr als 50.000 Euro produziert. Und das bei der Umsatzsteuer, wenn man einen großen Laden hat, jetzt in einem Monat vielleicht sogar möglich, ja, oder in zwei Wochen, je nachdem, wie groß der Laden ist. Also zu früh umstellen soll man dann auch nicht, aber wenn eben möglich, das ist ja eh, muss man da auch so ein bisschen aufpassen. Ja, jetzt nehmen wir mal an, man hat über Silvester auf, weil dann wird es natürlich ganz stressig, da musst du dann irgendwie um 23.59 Uhr, kurz bevor es dann losgeht, da musst du dann auch umstellen. Das Gute ist, der Champagner bleibt ja bei 19%, das geht ja nur um Speisen. Aber wenn jetzt jemand noch eine Pizza bestellt, ja, über einen Jahreswechsel, dann wird es schon kritisch. Ja, also das ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht, inwiefern jetzt die neuen Kassensysteme schon so einen automatischen Wechsel drin haben, dass du eben programmieren kannst, okay, ab dem 1. des Folgemonats gibt es eben dann nur noch 7% auf Speisen. Mhm. Ja, bei
am vor Ort. Du verhörst ja zwei Tasten natürlich, ne, und kannst vielleicht sagen, du schließt den Tisch, rechnest den schon ab und rechnest dann halt die Pizza, die noch bestellt wird.
Ich glaube, manche Gastronomen haben sowieso zwei Kassen abgeschlossen.
Lass das nicht hier die Betriebsprüfer hören, die zuhören, aber die wissen es ja wahrscheinlich am besten. Ne? Achso, der Robert hat irgendwie auch geschrieben, fand ich ganz lustig, so nach dem Motto, ja, warte mal, wie hat er denn dann geschrieben? Auf jeden Fall sehr, sehr amüsant, so nach dem Motto, naja, bei Gastronomen, Da ist es ja normalerweise, gibt es ja andere Wege, Steuernachzahlung zu finden als das. So, glaube, habe ich das zumindest verstanden, diese Seite lieb.
Ja, fand ich sehr, ich kenne aber auch Gastronomen, die halt grundehrlich sind und wirklich alles angeben, aber das glaubt denen halt auch wieder keiner. Das ist halt dann auch wieder geil. Da kommt der Finanzamtsprüfer so und du kannst dem dann fast nicht erzählen, dass es wirklich vollkommen legal abgelaufen ist. Also, ja, ja, aber gut, so ist es dann. Ja. Also man muss jetzt mal schauen, was der Bundestag sagt jetzt am Donnerstag und vor allem der Bundesrat dann am 19.12. vermutlich. Und dann hat man immer noch ein paar Tage, um umzustellen.
Ich habe da noch einen spannenden Fall mitgebracht aus Österreich. Ja, da hat sich tatsächlich vor kurzem auch der Europäische Gerichtshof damit beschäftigt. 1. August 2025 ist das Datum des Urteils. Da ging es auch um einen Betreiber eines Indoor-Spielplatzes, also kein Gastronom, sondern ein Indoor-Spielplatz. Ja, jeder Elternteil, der da schon mal war, weiß, wie laut es in solchen Dingern ist. Und da ist es in Österreich offensichtlich so, dass man dort einen ermäßigten Steuersatz bekommen kann. Bei uns sind es ja 7%, in Österreich sind es 13% und die normale Umsatzsteuer dort beträgt 20%. Jetzt hatte der Indoor-Spielplatzbetreiber das Problem, dass er in seiner Kasse aber alles mit 20% eingegeben hatte und dementsprechend auch Rechnungen oder kleine Kassenzettel eben an seine Kunden ausgestellt hat. Und das ist ihm dann aufgefallen. Dann hat er gesagt, ja, Mist, habe ich alles falsch gemacht, aber ist ja nicht schlimm. Zum Glück ist es mir noch aufgefallen in dem Zeitpunkt, als ich hier meine Steuererklärung gemacht habe. Und dann hat er einfach gesagt, na gut, dann nehme ich die ganzen Umsätze, die ich hier bisher mit 20% Umsatzsteuer deklariert habe und pack die in 13% Umsatzsteuer, weil es eben in Österreich dafür eine Befreiung gibt. Ich meine, in Deutschland sollte es dafür keine Befreiung geben für einen Indoor-Spielplatz, es sei denn, der gehört jetzt einem gemeinnützigen Verein oder so, aber ansonsten dürfte das in Deutschland eigentlich nicht gelten. Naja, in Österreich sieht man das anders und hat er eben so gemacht, seine Steuererklärung korrigiert und dann hat das österreichische Finanzamt aber gesagt, ja, Moment mal, also ne, am Ende die Regeln in Österreich sind ja ähnlich wie bei uns, weil es ja alles nach der europäischen Harmonisierung nach einer Richtlinie geht. Hat gesagt, nee, du hast hier falsche Rechnungen ausgestellt. Die ganzen Eltern und Kinder haben jetzt die ganzen Kassenzettel von dir bekommen mit 20% Umsatzsteuer, also möchte ich die auch bitte haben. Und das ging eben wirklich bis zum Europäischen Gerichtshof, weil der Indoor-Spielplatzbetreiber natürlich gesagt hat, also jetzt lasst mal die Pferde im Stall, ja. Wer soll denn hier in meinem Indoor-Spielplatz als Geschäftsmann kommen oder Frau und die Rechnung von meinem Indoor-Spielplatz in seine Buchführung aufnehmen und dann die Umsatzsteuer vom Finanzamt zurückfordern? Und das hat also auch der Europäische Gerichtshof so gesehen, hat gesagt, na Moment, also ganz ehrlich, im Indoor-Spielplatz sind ja wirklich nur Endverbraucher. Hier ist wirklich keine Gefahr, dass das Steueraufkommen gefährdet wird, nur weil der falsche Rechnung in die Welt gesetzt hat. Der kann also die günstige Mehrwertsteuer haben. Aber das zeigt halt so ein bisschen, deswegen auch da meine Befürchtung bei den Gastronomen, sobald das nicht so super klar ist, ne, lässt die Rechtsprechung da, glaube ich, schon so ein bisschen Raum für Interpretation, was bei der Gastronomie aus meiner Sicht schon gegeben wäre. Na gut, hoffen wir mal, dass es jetzt dann so auch umgesetzt wird, weil die Regierung ist ja so ein bisschen vielleicht im Wanken, ja. Manche Videos oder Titel sagen ja, wer weiß, ob das überhaupt gut geht jetzt hier noch die letzten Tage im Jahr oder ob die sich nicht streiten, ne?
Du meinst wegen dem Rentenpaket?
Ja.
Genau. Ja, ich meine, es kostet halt auch ja, viel Geld, muss man sagen. Ja, die Bundesregierung hat ja dann im Koalitionsbeschluss eine große Rentenreform angekündigt. Unter anderem mit der Mütterrente, Betriebsrentenstärkung, auch die Aktivrente, haben wir hier auch schon drüber gesprochen, ist da drin. Und wichtig, die Sicherung der Haltelinie beim Rentenniveau ist ja so, das verstehen manche auch falsch, am Ende ist es ja so, dass die aktuellen Arbeitnehmer die Rentenversicherungsbeiträge zahlen und dann die aktuellen Rentner über ein Umlageverfahren dann ausgezahlt werden. Also spart man im Prinzip nichts für die eigene Rente an. Und es gibt so einen Nachhaltigkeitsfaktor. Alle werden immer älter und der reagiert aufs Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentnern. Ja? Und wird der Nachhaltigkeitsfaktor kleiner als 1, ja? Das kann passieren, wenn es immer weniger Beitragszahler pro Rentner gibt. Und ja, so diese ganze demografische Entwicklung würde ab 2026 ohne Eingriffe ins Rentenniveau dann dazu führen, dass es eben systematisch sinkt und die Regierung will das nicht, vielleicht auch deshalb, weil ab 60-Jährige die größte Wählergruppe bilden, erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik. Und die ist nicht nur demografisch überlegen, diese Gruppe, sondern wählt auch häufiger als junge Menschen. Und ja, ohne diese Haltelinie, die 2019 eingeführt wurde und bis 2026 gültig ist, ne, also Ende 2025 läuft die aus, sinkt das Rentenniveau auf etwa 45% von aktuell 48%, wo es gehalten werden soll. Und jetzt soll eben über dieses Rentenpaket von der Bundesregierung nochmal ins Gesetz geschrieben werden, das erstmal nochmal für 6 weitere Jahre zu verlängern, was jetzt eben zum 31.12. ausläuft. Aber das kostet dann auch schon Milliardenbetrag. Und da muss man auch fairerweise sagen, diese Haltelinie, die verlagert, sage ich mal, diese demografischen Lasten auf die Steuerzahler und das muss ja irgendwie wieder ausgeglichen werden. Entweder durch den Nachholfaktor, heißt dann so frühere unterbliebene Rentenkürzungen würden dann irgendwann in Zukunft wieder nachgeholt werden, also weniger Rente dann in Zukunft irgendwann oder eben durch dann eine alternative dauerhafte Steuer- oder Abgabenfinanzierung. Und im Entwurf des Begleittexts im Rahmen der Verabschiedung dieses Rentenpakets sind ja auch ein paar Punkte aufgefallen. Insbesondere gab es die Empfehlung, eventuell auch mal drüber nachzudenken, weitere Einkunftsarten, also Kapitaleinkünfte, Vermietungseinkünfte etc. in die Beitragsbemessung reinzuholen oder auch weitere Gruppen. Da denkt man natürlich erstmal an die Selbstständigen, da reinzuholen. Das ist alles noch kein Gesetz, erstmal ein Vorschlag und wird dann in der Rentenkommission dann auch beraten. Also da muss man jetzt keine Angst haben, dass ab morgen Sozialabgaben auf ETFs und die Vermietungseinkünfte fällig werden. Aber naja, die Gedanken sind zumindest mal in diese Richtung da und das hat dann einige doch auch aufgeschreckt.
Naja, da gibt es ja die jungen Abgeordneten von der CDU, die jetzt sagen, Moment mal, so war das ja im Koalitionsvertrag nicht verabredet und das wollen wir irgendwie nicht mitmachen. Die könnten ja, wenn die nicht mitstimmen, dann am Ende die Koalition platzen lassen, weil die SPD jetzt wieder sagt, wir wollen, dass aber zugestimmt wird, ansonsten stellen wir hier die ganze Zusammenarbeit in Frage. Insofern ergibt sich ja diese Dramatik gerade, ne? Und die CDU hat ja versucht, da haben wir vor 2 Wochen drüber gesprochen, es war bei dir in der Nähe, da in im Europapark, ne, war ja der Friedrich Merz bei der jungen Gruppe und hat eben versucht, dafür Werbung zu machen. Das hat nicht so geklappt. Und jetzt sollen die ja mit diesem Begleittext ein bisschen beschwichtigt werden. Ne? Damit soll denen ja versprochen werden, hey, wir machen das jetzt erstmal, aber wir machen dann später noch eine Reform und zwar schon nächstes Jahr. Da gibt es dann eine Kommission und die prüft dann eben verschiedenste Dinge, wie zum Beispiel also hier, dass die ganzen Selbstständigen mit einzahlen, die Beamten, dass man Kapitaleinkünfte mit aufnimmt, aber eben auch, dass das Renteneintrittsalter vielleicht erhöht wird. Ne? Das ist ja vielleicht so ein Punkt, der irgendwie als einer von denen Sinn ergeben würde. Und jetzt, ich glaube, also meine Interpretation des Ganzen ist, jetzt gab es ja verschiedene Medienauftritte. Da kommen wir jetzt zu dem Anfang des Podcasts auch wieder zurück, ja. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast oder hat wahrscheinlich jeder gesehen. Das ist ja die Bärbel Bas, war das beim BDI oder bei irgendeiner Arbeitgeberveranstaltung so ein bisschen ausgelacht worden, weil die eben gesagt hat, ja, keine Sorge, die Beiträge zur Rentenversicherung steigen nicht. Das wird dann alles aus Steuern finanziert und die Beiträge für Lohnarbeit bleiben letztendlich stabil. Und dann haben ja das ganze Publikum ja gelacht. Das hat die offensichtlich nicht so gut gefallen. Hast du wahrscheinlich auch gesehen, oder?
Ja, ja. Ja, vor allem dann der zweite Auftritt habe ich gesehen. Ja. Ne?
Das war, glaube ich, bei den Jusos, meine ich. Ich meine, okay, da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen deren Sprache mitsprechen. Die sind ja immer so ein bisschen, wie sagt man immer so schön, wer mit 18 kein Sozialist ist, hat kein Gefühl. Wer es mit 30 noch ist, hat keinen Verstand oder so.
Also, da machst du dir jetzt auch keine Freunde hier manchmal.
Naja, ich glaube, die Hörer wissen schon, wie ich das meine. Und dort hat sie ja dann wiederum gesagt, also jetzt, nachdem sie da eben ausgelacht wurde, wisse sie ja jetzt, gegen wen man kämpfen müsste, nämlich gegen die Arbeitgeber. Ja, und die würden ja nur im Maßanzug und bequemen Sessel sitzen. Und ich glaube wiederum, dass das jetzt diese jungen CDU-Abgeordneten natürlich zu Recht aus meiner Sicht so die Frage aufwerfen lässt, ja, ist das denn mit dieser Reform ernst gemeint oder wie muss man das verstehen? Und ja, das ist, glaube ich, jetzt gerade so der Stand, oder?
Ja, ich meine, die junge Gruppe, also die jungen Abgeordneten in der CDU, CSU, die sind ja dagegen. Ich meine, da verändert sich ja alles vielleicht, bis der Podcast hier in ein paar Stunden veröffentlicht ist, kann es schon wieder ganz anders aussehen. Ich glaube, der erste junge Abgeordnete ist schon umgefallen. Aber ja, das sind so mittlerweile auch die einzigen, sag ich mal, bei der Regierung, also diese junge Gruppe, die dagegen ist. Bin mal gespannt, ob das kommt. Ich meine, das ist natürlich schon krass. Vor allem auch in den nächsten Jahren. Ja, da wird man nicht nur dann viel für die Rente ausgeben müssen wir jetzt schon. Das ist ja der größte Posten im Bundeshaushalt. Müssen wir nochmal nachschauen. Also ich glaube, so 140 Milliarden Euro pro Jahr geht in die Rentenversicherung und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Das ist heißt jetzt schon irgendwie, kann man so über den Daumen gepeilt, kann man so sagen, so 28% oder so, müssen wir nochmal nachrechnen, vom Bundeshaushalt geht schon in die Rentenversicherung. Das wird ja nicht besser werden, vor allem wenn man jetzt diese Sachen da macht, muss man eben, wie jetzt da vorgeschlagen wurde, entweder andere Einkunftsarten mit einbeziehen, andere Gruppen mit einbeziehen, Rentenalter hoch oder Steuern hoch. Also anders kann man es ja gar nicht finanzieren. Und da bin ich mal gespannt, ob es kommt. Ich glaube fast, dass es kommt. Ich glaube nicht, dass die junge Gruppe da sich da durchsetzen kann.
Ja, oder tough genug ist, das jetzt durchzuhalten, die Regierung platzen zu lassen. Ich glaube, durchhalten können die das schon, aber ob sie da bereit
aber für es sind. Es ist natürlich schon so. Ich meine, ich habe es ja jetzt vorhin auch gesagt. Ich meine, das ist ja jetzt kein Spruch von mir oder so. Also die Gruppe 60 plus ist nun mal die größte Wählergruppe. Ja, plus die wählen tatsächlich überproportional häufig.
Aber hast du, ich meine, das ist jetzt für uns natürlich alles nur so, ne, wir sind ja keine Statistiker, aber so mein Gefühl ist, die ältere Generation, die will doch auch, dass es irgendwie in 30, 40 Jahren noch Sinn ergibt, irgendwie zu arbeiten und nicht dann alleine 40% Sozialversicherungsbeiträge gibt.
Also ich glaube, es geht halt so lang, bis ich halt nicht mehr genug Rentensteigerungen habe und dann bin ich vielleicht auch für so eine Rentenreform. Also da bin ich mir nicht so sicher, ob das so flächendeckend so nachhaltig und sinnvoll gesehen wird. Ich meine, das ganze System müsste eigentlich umgebaut werden. Ich meine, es sind jetzt ein paar Sachen drin, auch im neuen Vorhaben. So ist ja jetzt nicht nur Schlechtes drin. Aber klar, diese Haltelinie, das ist so ein bisschen was Komplexes. Ja, und kostet halt mal da eine Milliarde, aber wenn man das halt sagen wir, auf Jahrzehnte sieht, das belastet richtig den Haushalt.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man da jetzt vielleicht auch sehenden Auges das provoziert, dass man dann so einen Haushaltsnot hat, um dann eben nicht anders zu können, dass man dann sagt, ja, jetzt brauchen wir halt die Vermögenssteuer oder jetzt brauchen wir diese super hohe Erbschaftssteuer oder dass wir überhaupt Unternehmensvermögen besteuern. So, das denke ich mir immer so, okay, man will das ja jetzt fast provozieren, dass man diese Haushaltslücke hat, damit man endlich diese Steuern erheben kann, wo sich ja, glaube ich, viele viel mehr Gerechtigkeit von erhoffen. Mein Gefühl ist aber eher, dass natürlich diese Einnahmen, die man dann davon bekommen wird, also von der Vermögenssteuer oder von der Erbschaftssteuer, gar nicht so hoch sein werden, wie das, was man da prognostiziert. Ich meine, das wissen wir beide oder alle, die jetzt im Steuerrecht da bewandert sind, dass es immer Möglichkeiten geben wird, das vielleicht auch zu optimieren oder zu vermeiden oder dass Kapital eben schnell auch der Meinung ist, vielleicht lieber in Liechtenstein zu liegen als in Deutschland oder wo auch immer. Und also ich merke das ja jetzt schon, dass viele Unternehmer auch sagen, hey, ich vertraue der, trau der Sache irgendwie nicht, lass mal lieber gucken, dass ich auch Kapital lieber woanders anlege als in Deutschland. Und ich glaube, das wird also dann vielleicht auch so eine Ernüchterung sein, die dann kommt, aber offensichtlich braucht es ja das jetzt scheinbar mal, dass man erstmal diese Steuern dann doch einführt. Ich bin ja eigentlich immer dagegen, ne? Aber vielleicht muss man es dann doch einmal einführen, um zu sehen, so viel Geld kommt da gar nicht bei rum. Vielleicht müssen wir doch mal Reformen machen. Es scheint ja
immer so das dafür. Sobald eine Vermögensteuer kommt, dann läuft es bei dir noch besser, Christian.
Ja, sicher. Ja, klar. Ja, ja. Aber ich meine, man will ja auch das große Ganze sehen. Ne? Ich bin ja auch Bürger, ja. Nicht nur als Berufstätiger jetzt hier.
Ja. Also das ist schon, vor allem wenn man jetzt sieht, ich habe das auch mal in einem tatsächlich in einem Instagram Reel so ein bisschen vorgerechnet, weil wir sind ja schon, also jetzt bei der GmbH beispielsweise, da denkt man immer, ja, 30% Steuern ist ja nicht so viel. Jetzt sind die auch noch von den Sozialversicherungen befreit, zumindest wenn sie über 50% an der GmbH halten als Gesellschafter, Geschäftsführer. Aber wenn man die Zahlen mal anschaut, die maximale Steuerbelastung, das sind jetzt nicht meine Zahlen, sondern die Zahlen vom Bundesfinanzministerium, ist dann bei 48,51% schon bei der Vollausschüttung. Und zwar ohne Kapital, ohne Sozialabgaben. Das heißt, wird man noch Sozialabgaben da drauf nehmen auf die Ausschüttung, dann sind wir bei weit über 50%. Und dann ist es halt wirklich auch nicht mehr sagen wir, Vergnügen steuerpflichtig, dass man da in Deutschland ist. Also da muss man auch so ein bisschen aufpassen.
Ja, na gut, vielleicht gibt es ja auch noch eine Alternative. Ja, vielleicht soll ja dieses Deutschland-Depot dann auch eingeführt werden oder man soll, will sich darüber Gedanken machen, dass man eben diese Riester-Rente, die ja völlig absurd irgendwie ist, also sich eigentlich für kaum jemanden lohnt, weil man da auch diese Beitragsgarantie drin hat, also dass du wirklich auch das, was du einzahlst, mal kriegst und stattdessen könnte man dann so ein Deutschland-Depot machen, wo man vielleicht eben auch sagt, okay, selbst wenn es an den Börsen mal nicht so gut läuft, ist die Rendite dann auch zu deinen Lasten, aber natürlich, wenn du über einen 10, 20, 30, 40 Jahreszeitraum guckst, wird es ja auf jeden Fall positiv sein und das könnte ja auch ein Instrument sein, da vielleicht noch ein bisschen Stabilität zu schaffen. Ich finde auch die Idee ganz gut, dass man sagt, das gibt so ein Opt-out, also dass einfach erstmal alle im Zweifel da drin sind und nur wenn du unbedingt raus willst, kannst du dann freiwillig rausgehen, ne, so. Wie so beim Organspendeausweis ist das ja auch so das Gefühl.
schöner Vergleich.
Ja.
Bevor dir irgendwie das Herz rausgenommen wird, kannst du dann die dagegen entscheiden.
Passt eigentlich ganz gut. Ich würde es trotzdem machen. Aber apropos Vergleich, ja, fand ich auch ganz gut. Habe ich in einem Podcast gehört von dem Professor Rieck. Der ist ja so für, kommt so ein bisschen aus der Volkswirtschaft und hat sich auch mit dem Rentensystem jetzt zuletzt in seinem Podcast beschäftigt und der hat das auch mit einem Casino verglichen. Den Vergleich fand ich auch ganz gut. Da denkt man natürlich jetzt erstmal, boah, Casino, das klingt ja nicht gut, sollten wir dann wirklich sowas machen? Aber er hat es andersrum beschrieben. Er hat gesagt, wenn man eben am Kapitalmarkt das die Rente anlegt, dann ist man das Casino. Ja, und Casino heißt ja am Ende, das Casino gewinnt immer. Ja, das heißt, da gibt es dann welche, die spielen und mal verliert man, mal gewinnt man. Und wenn man der ist, der spielt, verliert man natürlich auf lange Sicht. Aber als Casino gewinnt man immer. Und ich glaube, dieser Vergleich passt dann irgendwie auch ganz gut zum Kapitalmarkt. Ne? Also du kannst, solange du eben entsprechend weit in die Zukunft schaust, und da reichen ja vielleicht schon 5 oder 10 Jahre, hat man halt immer gewonnen, ja, in der Historie, seitdem es sowas wie einen Kapitalmarkt gibt. Und Insofern, warum sollte man hier nicht das Casino sein und da eben mitspielen und auch sagen, wir legen unser Geld weltweit an und eben nicht nur, mach es nicht nur davon abhängig, wie in 10, 20, 30 Jahren in Deutschland das Einkommensniveau ist. Das ergibt doch viel mehr Sinn, ja.
Ja, gut, 5 bis 10 Jahre wird wahrscheinlich knapp werden, um immer positive Renditen zu erwirtschaften, aber zumindest mal, ja, über 30 Jahre investiert, dann sollte das zumindest, wenn man auf die Vergangenheit schaut, machbar sein. Aber nachdem selbst Christian Lindner Bundesfinanzminister war und das nicht eingeführt hat oder einführen konnte, bin ich mal gespannt, ob das jetzt kommen wird. Jo.
Mhm. Ja, genau. Nur um das Bild nochmal rund zu machen. Ja, ist ja auch ganz spannend, was bei der Krankenversicherung passiert. Da gab es ja dann auch kürzlich nochmal Meldungen, dass der Zusatzbeitrag weiter steigen soll. Jetzt nochmal eigentlich also es ist ja so, dass die Krankenversicherung, der Beitrag ist bei 14,6% und dann gibt es so einen Zusatzbeitrag, der noch erhoben wird, je nachdem, wie die Kassenlage ist. Der liegt aktuell bei ungefähr 2,5%. Also kommst du eigentlich auf 17% Beitrag zur Krankenkasse und der wird wohl im nächsten Jahr auch weiter steigen. Da rechnet man jetzt so mit 17,6%. Also da gibt es dann auch nochmal zusätzliche Belastung für alle, die Lohn bekommen. Da freue ich mich schon auf deine Berechnung im nächsten Jahr, ja. was vom Bruttogehalt dann übrig bleibt. Und heute habe ich gelesen, die Krankenkassen verklagen ja jetzt auch den Bund, weil sie das nicht mehr bezahlen wollen, dass sie eben sag ich mal, die Krankenkassenleistungen für die Bürgergeldbezieher zahlen. Da kriegen sie wohl irgendwie so eine Pauschale, die aber nur ein Drittel der Kosten ausmacht. Jetzt verklagen die Krankenkassen, ich weiß gar nicht genau, wer das dann macht, ob das so ein Verband ist, der Krankenkassen, verklagt jetzt den Bund, achso, der GKV-Spitzenverband. Oder ich bin mir nicht sicher, wer die Klage eigentlich einreicht, aber dass man jetzt eben mehr Geld bekommt, weil man sich diese Lasten nicht mehr leisten kann. Also auch spannend, wie sich das entwickelt, ja.
Ach ja.
So, aber immerhin, wenn es nicht gut läuft, kann man ja Kurzarbeitergeld beantragen.
Nee, das wird auch verlängert.
Wird auch verlängert, ja. Heute ist ja ein pessimistischer Podcast. Mal sehen, ob wir es noch optimistisch zu Ende bringen können. Da gibt es ja diese Bezugsdauer, ne? Wenn du deine Belegschaft in Kurzarbeit schickst, ging das klassischerweise nur bis zu 12 Monate. Dann hat man es ja mal zu Corona-Zeiten auch verlängert auf 24 Monate und jetzt war es auch wieder verlängert auf 24 Monate. Das lief jetzt eigentlich aus Ende 25, aber soll jetzt nochmal verlängert werden bis Ende 26. Das heißt, alle, die in Kurzarbeit sind oder die Unternehmen, die das nutzen, können da länger von profitieren. Ich weiß gar nicht so richtig, ne? Zu Corona-Zeiten war das ja so ein richtig gutes Instrument, glaube ich, oder? Wir haben das auch bei vielen Mandanten natürlich beantragt oder dabei geholfen und berechnet und hin und her. Und viele konnten, glaube ich, da in so einer Übergangsphase dann wirklich verhindern, Mitarbeiter entlassen zu müssen. Und dann waren die eben, nachdem Corona vorbei war, sofort da und konnten wieder voll einsteigen. Ich bin mir nicht sicher, jetzt in so einer doch irgendwie langfristigen Transformationskrise, wo vielleicht nicht mehr so viele Autos gefragt sind, ob das wirklich noch so der beste Weg ist, oder? Zum Instrument.
Und wenn KI so weitergeht, ja, also wenn ich mir das neue Gemini 3 Modell von Google anschaue, wie sich das rasant verbessert, dann ist ja die Frage, ja, zieht man es nicht künstlich in die Länge oder können vielleicht ein oder andere Job schon von der KI mit übernommen werden, was natürlich dann schade ist für manche, aber glaube volkswirtschaftlich ganz interessant wäre. Ja,
ja und die Leute hängen dann in dem Kurzarbeitergeld und du verzögerst ja einfach diese Anpassung, ja. Vielleicht gibt es ja einen anderen guten Job, den die machen könnten dann. Also warum sollte man das auch finanzieren, ja. Naja, auf der anderen Seite, heute machen wir so ein bisschen VWL, ne, oder was eben so in der Politik war, habe ich auch gesehen, fand ich wiederum ganz interessant, Kündigungsschutz ist ja auch so ein Thema, ne, der in Deutschland jetzt, glaube ich, relativ restriktiv ist und das wird natürlich bei großen Investoren, die so große, vielleicht eine große KI-Firma hier aufbauen wollen oder einfach mal was probieren wollen, als Problem gesehen, weil man dann sagen kann, naja, wenn ich jetzt 50 oder 100 tolle Mitarbeiter einstelle, aber das klappt nicht und ich muss das wieder einstellen, dass diese Idee, die ich da verfolgt habe, ist das halt in Deutschland doppelt so teuer oder teilweise 10-mal so teuer wie in der Schweiz zum Beispiel, 3-mal so hoch wie in den USA, ne? Hab ich zumindest gelesen. Hire and Fire. Kündigungsschutzklagen dann fürchten muss, ne? Oder eben Abfindungen zahlen muss. Und
ja, ja, also Bayer zahlt ja aktuell 52 Monatsgehälter Abfindung. Ja?
Echt?
Also das ist, ja. Also für also Menschen.
Quasi nochmal ein ganzes Jahresgehalt. Nee, Quatsch.
Ganze 52 Monate.
Ja, okay, krass. Zweieinhalb Jahresgehälter eigentlich.
Ja, ja. Nee. Also 52 Monate sind immer noch über 4 Jahre. Ja. Christian, du hast mich zum Rechnen
dich dabei. Hier dabei. Ja.
Das ist krass. Also das ist schon extrem. Ja, klar. Natürlich auch nur für sehr lange Betriebszugehörigkeiten. Aber das ist schon krass in Deutschland. Ja, so brauchst du die Leute nicht mehr. Und dann musst du denen irgendwie noch vier Jahre nochmal Gehalt zahlen. Das ist in den USA hier Hire and Fire technisch da ja sehr viel entspannter. Klar, für die Menschen natürlich auch härter, aber jo.
Ja, ich glaube, das ist halt auch immer die Frage, willst du das jetzt hier für einfache Jobs da sicherlich nicht, ne? Da gibt es ja gute Gründe für den Kündigungsschutz, aber muss jetzt der hochdekorierte Ingenieur, der da irgendwie mit 150.000 im Jahr nach Hause geht, braucht der wirklich so einen Kündigungsschutz? Ich glaube nicht, oder? Mhm. Also wenn man da einfach mehr Flexibilität schaffen würde, glaube ich schon, dass es die eine oder andere Investition auch befeuern könnte. Also das passt natürlich überhaupt nicht zu dem, was wir vorher so diskutiert haben, wie da so die Sichtweise auf die Arbeitgeber ist, aber das ist ja vielleicht mal ein Lichtblick, dass man auch darüber diskutiert, sich da ein bisschen wettbewerbsfähiger aufzustellen. Eine andere Diskussion finde ich auch ganz interessant mit den Feiertagen. Ja, da geht es ja darum, dass man sagt, ja, wie sieht es eigentlich nächstes Jahr aus in Deutschland? Werden wir wieder Wirtschaftswachstum haben? Wäre cool, ja, hoffen sich ja alle. Und da rechnet man ja tatsächlich mit 0,9% Wachstum. Wow, ganz, ganz gut eigentlich. Aber wenn man mal genau, also einfach größere Wirtschaft um 0,9% als in 2025. Aber wenn man da mal genau hinschaut, stellt man fest, dass ein nennenswerter Teil, ungefähr ein Drittel davon, dadurch kommt, dass bestimmte Feiertage auf das Wochenende fallen. ganz interessant, ja, dass man alleine deswegen wirklich jetzt messen kann, wie stark das die Wirtschaft letztendlich befeuern würde, wenn man eben 1, 2, 3 Tage mehr arbeiten würde. Und da geht es natürlich auch los, ne? Da sagen jetzt welche, ja, Ostermontag könnte doch wegfallen, da sagen die Nächsten, um Gottes Willen, auch noch ein christlicher Feiertag, das geht ja gar nicht, ne? Also auch schon verrückt, diese Diskussion. Aber in der Schweiz arbeitet ein Vollzeitarbeitstätiger wohl 200 Stunden mehr als in Deutschland. Ja, ist ja natürlich auch dann wieder so eine Frage, dass man sich als Unternehmen überlegt, ja, selbst wenn es in der Schweiz vielleicht von den Löhnen teurer ist, wenn da 250 Stunden mehr gearbeitet werden als in Deutschland und der Kündigungsschutz vielleicht nicht so hoch ist, da lohnt sich das ja trotzdem dahin zu gehen, ne? Und am Ende würden alle besser dastehen, wenn wir vielleicht auch in diese Richtung einschränken würden.
Die Schweiz haben auf jeden Fall die Erbschaftssteuer für Superreiche jetzt mit über 80% abgelehnt. Ich glaube, das wäre in Deutschland auch anders ausgefallen. Diese Abstimmung, gäbe es eine Volksabstimmung hier. Die sind da sehr liberal, was das Thema angeht. Aber sollen wir mal noch mit was Positivem abschließen?
Jetzt bin ich gespannt.
Nämlich mit der Prämie für den E-Auto-Kauf, zumindest für diejenigen, die jetzt keine hohen Einkommen haben. Da bin ich mal gespannt, was deine Meinung ist, ja, und wie deine Einschätzung ist, ob das läuft, weil es soll ja eine Unterstützung geben für Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen, dann sich ja entweder ein E-Auto zu kaufen oder zu leasen, und soll auch wieder für Hybridautos gelten. Ja, es gab ja mal so eine Kaufprämie, ich glaube, die ist wie 2023, meine ich, ausgelaufen. Und jetzt soll es für Neuwagen wieder so eine Prämie geben. Ich weiß nicht, Chris, hast du da die Zahlen gerade parat?
Also was ich gelesen habe, ist ja jetzt erstmal nur eine Idee, ne? Ich glaube, da gibt es doch gar keinen Gesetzesentwurf oder so, aber wenn du als Haushalt unter 80.000 Euro zu versteuerndem Einkommen hast, bist du wohl berechtigt, kriegst dann 3.000 Euro Zuschuss und pro Kind nochmal 500 Euro. Und wenn du unter 3.000 Euro netto hast, also sozusagen ein sehr armer Haushalt, dann nochmal 1.000 Euro. Also dass du Grundprämie von 3.000 bis zu 5.000 Euro pro Kauf, ne? Ich meine, gut, wenn du jetzt irgendwo einen Kleinwagen dir holst, kann das ja schon den überwiegenden Teil des Kaufpreises ausmachen. Ich glaube, so eine E-Autos fangen ja bei jetzt Neuwagen 10.000,
15.000 an. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Haushaltseinkommen von unter 3.000 Euro hast, ob du dann ein neues E-Auto dir zulegst. Also das würde ich mal zumindest in ein Fragezeichen stellen.
Naja, da ist natürlich, dann schließt sich ja die Frage an, gibt das nicht vielleicht Mitnahmeeffekte, ja? Also können dann nicht die Omis, die vielleicht nur noch Rente beziehen, für die Enkelkinder das Fahrzeug kaufen und denen das dann überlassen, um dann diese Prämie zu kassieren? So, keine Ahnung, ne? Also ist auf jeden Fall natürlich wieder super gestaltungsanfällig, würde ich zumindest denken, und irgendwie mega bürokratisch, oder? Wenn du mich fragst, da ist wahrscheinlich wieder der nächste Einkommensbegriff, den man da definiert, der vom Steuerrecht unterschiedlich ist. Also keine Ahnung, ob es so kommt, aber das wäre jetzt ja fast zu erwarten. Also deswegen habe ich dich auch gefragt, ob das was Positives ist. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, dass man, es gab ja schon diese Kaufprämien für E-Autos, ich meine, die waren dann einkommensunabhängig. Warum machst du das jetzt wieder nur für bestimmte Einkommensgruppen? Da geht es ja auch wieder so ein bisschen drum, okay, einerseits wollen wir ja mehr Vollzeit statt Teilzeitarbeit, wir wollen irgendwie Überstunden fördern, machen da irgendwelche Instrumente mit Überstundenzuschlägen, die man steuerfrei zahlen kann. Andererseits gibt man ja wieder Anreize, dass man das Einkommen gar nicht so stark erhöht, damit man hier diesen Zuschuss bekommt. Das ist ja irgendwie jetzt so eine mega Interventionsspirale, oder? Also auf der einen Seite musst du irgendwas machen, dass die Leute mehr arbeiten oder eine Bereitschaft haben. Andererseits schaffst du wieder Anreize, dass man bloß nicht zu viel verdient, um diese Förderung zu bekommen. Also das, weiß ich nicht, geht für mich irgendwie völlig in die falsche Richtung. Gibt es ja auch diese Wohngemeinnützigkeit, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist ja ähnlich bei Wohnungen, ja, du kannst ja, wenn du unter 3.480 Euro im Monat verdienst als Alleinstehender, hättest du ja das Recht, dann bei so einem gemeinnützigen Träger eine Wohnung zu mieten, und dann kann man halt auch mit der Vermietung von Wohnungen als gemeinnützig angesehen werden. Das heißt also auch da, was, ich weiß es nicht, warum wäre man nicht vielleicht besser dran, wenn man schauen würde, dass man mit diesem Einkommen, was man da verdient, nicht so viele Abgaben hätte, um sich dann eigenständig zu entscheiden, welches Auto man fährt und ob man ein Auto fährt, dass man einfach ein bisschen mehr Geld übrig hat. Das muss doch nicht der Staat für einen entscheiden, welches Auto man jetzt kauft.
Ich glaube, nach den ganzen Sachen, die wir jetzt in dieser Folge besprochen haben, ist, glaube ich, eine Steuer- und Abgabensenkung für 2026 im größeren Umfang eher nicht zu erwarten. ich hoffe, dass die Kommissionen jetzt nicht nur irgendwie Sozialabgaben auf Kapitaleinkünfte und andere Einkünfte einführen. Also von dem her bleibt es spannend. Ich glaube, ja, wir können dann nächste Woche schon mal ein bisschen mehr berichten, da ja Steueränderungsgesetz 2025 dann zumindest mal durch den Bundestag ist. Also macht auf jeden Fall Sinn, hier dran zu bleiben, zu abonnieren. Ja, und dann, Christian, hört man sich nächste Woche wieder.
Ja, super, ich bin echt gespannt, in welchem Kostüm du nächste Woche kommst und natürlich, wie das Ganze hier ausgeht.
Ich auch.
Bis nächste Woche, ja. Tschüss, ciao.
Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi, und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.